Wir freuen uns, dass du zu Brain Talk eingeschaltet hast, dem Unternehmenspodcast von Brains and Games. In diesem Podcast dreht sich alles um New Work. Als UnternehmensberaterInnen begleiten wir Organisationen in ihrer Transformation und teilen mit dir Impulse für eine unlangweilige Arbeitswelt.
Mein Name ist Oliver Bertram. Ich bin, wie Sie unschwer hören können, Piefke. Ich besitze keinen Humor. Das ist ganz wichtig. Also immer, wenn ich irgendwas sage, was lustig sein soll, werde ich vorher darauf hinweisen. Also ich muss dazu sagen, wenn ich von Peter eingeladen werde, mit ihm in einem Dialog einen Vortrag zu halten, dann ist das immer ein bisschen eine Reise in die Geschichte, weil ich mit dem Peter ganz viele unterschiedliche Verhältnisse hatte. Ja, also professionelle. Und diese Verhältnisse waren, er war mein Auftraggeber, er war mein Projektpartner, ich war sein Chef, wir waren dann wiederum Projektpartner, dann war er wieder mein Auftraggeber, es geht hin und her und zwar über, ich sage jetzt mal, Pi mal Auge, 12 Jahre ungefähr. Ja? Also Peter war bei Tim Knäster, später Brains and Games und so weiter und so weiter. Und das ist eigentlich ganz lustig, weil wir haben in hunderten Mittagspausen oder Warten vor Vorstandsbüros, wo wir etwas vorstellen wollten oder sowas, haben wir angefangen, eine eigene Art von Humor zu entwickeln, die kein Mensch versteht. Aber es ist sehr, sehr lustig und es freut mich sehr, Peter, dass wir heute hier sind und diese einmalige Chance haben. Mein Name ist Oliver Bertram, ich bin Architekt. Ich bin ganz offensichtlich nicht aus Österreich, ich bin seit 2002 hier, bin geschäftsführender Gesellschafter von Tim Knäster, seines Zeichens einer der großen Berater und Planer für Arbeitsumgebungen, Büros in Österreich. Ich habe angefangen, Büros zu planen im Jahr 2008. Ich habe allerdings nicht in Österreich studiert. Ich habe an der ETH Zürich studiert und ich habe ganz, ganz, ganz viel international alle möglichen verrückten Projekte gemacht. Und bis ich dann über eigentlich ein kontinuierliches Band von Projekten, die immer wieder sich mit Büros, mit Verwaltungsgebäuden auseinandergesetzt haben, letztendlich dann in diesem Spezialgebiet hängen geblieben bin und das eigentlich auch mit einer großen Freude und viel, viel Spaß mache. Genau, da sehr viele verschiedene Dinge auch an Fortbildungen gemacht und bin jetzt seit einer Zeit lang auch Gerichtssachverständiger. Jetzt sehe ich das auch, was die Kollegen aus anderen Büros und andere Baufirmen machen. Es ist teilweise sehr, sehr erhellend und sehr unterhaltsam, aber auch zum Teil ein bisschen schwierig. Aber ich freue mich auf jeden Fall, heute ein bisschen die Erfahrungen von mir zu teilen. Und ich freue mich auch darauf, dass unser Dialog, Peter, in die Richtung gehen wird, dass wir nicht einen Werkvortrag halten. Also ich zeige hier nicht schöne Bilder aus meiner Arbeit und du aus deiner, sondern ein bisschen darüber sprechen, was ist denn die Energie, was macht das denn aus, das Vibe, so diese Good Vibrations, die entstehen, wenn ein Büro wirklich funktioniert. Ja, genau.
Ja, vielen lieben Dank. Wir haben uns im Vorfeld zu unserem heutigen Vortrag haben wir ein Bild gesucht, das unsere Zusammenarbeit in irgendeiner Art und Weise beschreibt. Und wir sind bei diesem Bild nachher dann auf eine Helix gekommen. Eigentlich eine Doppelhelix, es gäbe auch eine Triple-Helix. Man könnte sagen, es sind ineinander verwobene Disziplinen. In der Natur kommen sie öfters vor. Aber auch wir in der Organisationsentwicklung, in der Organisationsgestaltung, sage ich immer wieder, auch die Arbeitsweltengestaltung ist die stärkste Intervention in der Organisations- und in der Kulturgestaltung, die man so haben kann. Und deswegen sind das keine drei losgelösten, nebeneinander stehenden Disziplinen, sondern sind Themen, also sowohl das räumliche Beleben in Form von einem Schreibtisch, der elektrisch höhenverstellbar ist, den man angreifen kann, über die Gestaltung, über dieses, wie wollen und können wir in Zukunft zusammenarbeiten. So, jetzt aber zu dir, lieber Oliver. Du bist ja Architekt und du bist ja dafür verantwortlich, Räume funktional zu gestalten, aber auch Räume zu gestalten, die inspirieren sollen. Mhm. Und da ist meine Frage, was beobachtest du in der letzten Zeit so ein bisschen? Was sind so Trends, die uns beschäftigen?
Ja, also das einer der ganz großen Trends, die wir haben, ist, dass wir auf einmal die Möglichkeiten haben, auf kleine Dinge zu achten, die ganz große Unterschiede machen. Also Dinge, die so alltägliche Dinge, auf die wir in der Vergangenheit nicht geachtet haben, wo wir gesagt haben, okay, lasst uns produktiv sein, wir schauen jetzt darüber hinweg, jetzt sei doch nicht so kleinlich oder wie auch immer, so die kleinen Dinge, dass die sehr, sehr stark kommen und dass die auch wirklich große Veränderungen machen. Ja? Das andere ist, dass die Organisation als Struktur im Raum ein vollständig neues Abbild bekommt. Ja, wir können da nachher noch ein bisschen genauer drüber sprechen, aber die Struktur, also die Organisation im Raum, hat eine andere Form als noch vor 10 Jahren und eine ganz andere Form als noch vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren. Und wir sehen aber doch, in ganz vielen Unternehmen ist diese Struktur immer noch in der Originalform vorhanden.
Ich habe gestern eine witzige Frage gestellt bekommen, habe ich mir gedacht, okay, auf die bist du nicht vorbereitet. Ich bringe sie dir trotzdem, und zwar aktuell, wenn man sich so Arbeitswelten gestalten anschaut, ja, sehr viel Open Space, die hatten ihre Berechtigung raus aus dem Gruppen, raus aus dem Teambüro, raus aus dem Zellenbüro, hin zu offenen Bürozonen und Büroflächen für mehr Kommunikation, für mehr Miteinander. Gestern habe ich die Frage gestellt bekommen, wann geht es wieder zurück ins Team, ins Zellenbüro? Und ich habe mir gedacht, wenn ich dich schon da habe, gebe ich dir die Frage einfach weiter und sage, was ist dein Horizont?
Also, um ganz zu pauschalieren, niemals. Ja? Also jetzt mal ganz grob. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Niemals, da muss ich jetzt allerdings auch ein bisschen zurückrudern, denn wir sehen hier, glaube ich, das ist recht sehr vorbildlich gemacht, ja. Was wir im Alltag haben in unserer Planung ist, wir haben zwei Anforderungen. Die eine Anforderung ist, wir haben Unternehmen, die müssen agil auf neue Herausforderungen reagieren. Die haben Arbeitsteams, die verändern sich. Möglicherweise ändern sich Hierarchien, möglicherweise ändern sich die Art der Zusammenarbeit. Und wenn wir jetzt ein Einzelzimmer haben, reißen wir jedes Mal Wände ein. Ich verdiene damit Geld, ich mache Bauanzeigen, damit ziehen wir das dann raus und so weiter, können wir gerne noch weiterführen. Aber in Wirklichkeit ist nachhaltig ein Büro, das in der Lage ist, über die Möblierung auf Veränderungen zu reagieren. Und das wiederum geht nicht, wenn wir beim alten, konservativen, starren Prinzip bleiben. Und deswegen wird das auch nicht wiederkommen. Was aber schon eine Veränderung vom Großraumbüro, Cubicle und so weiter von den 70er Jahren bis heute ist, dass man anfängt, die Arbeitsplätze hier sehr schön auch zu sehen, stärker voneinander abzugrenzen, entweder durch raumhohe Möblierungen oder durch Bepflanzungen, durch Akustiker, akustisch wirksame Trennelemente und so weiter, dass man als Mitarbeiter, als die Mitarbeitenden, die Möglichkeit haben, es wahrzunehmen oder es auch so wahrnehmen, dass sie einen Arbeitsplatz haben, der in Wirklichkeit für sie auch geschaffen ist und da ist. Also ich würde sagen, niemals, aber mit Einschränkung.
Wir haben uns im Vorfeld auch darüber unterhalten, welcher Raum stärkt denn den Menschen? Ja, weil wenn es darum geht, über Raumgestaltung zu sprechen, dann sind das ja immer strukturelle Möglichkeiten, strukturelle Maßnahmen, die am Ende des Tages den Menschen, die drin arbeiten, es helfen, besser drin zu arbeiten als vorher. Und wir haben am Anfang in der Vorbereitung zu unserem Podcast, haben wir dieses Bild kurz besprochen und der Maximilian hat gesagt, das ist großartig. Ja? Da ist Holz drauf, da ist alles drauf, was man eigentlich braucht. Jetzt nehmen wir dich mit in unseren kleinen Triolog, ja, zu sagen, wenn du dieses Bild siehst und wenn du die Frage gestellt bekommst, welcher Raum stärkt denn die Menschen, was würdest du denn du darauf antworten?
In erster Linie würde ich sagen, der Raum stärkt die Menschen, der dem entspricht, was sie gerade mit dem Raum tun möchten. Der sie inspiriert, der sie anregt, zu etwas weiterzudenken, weiterzugehen, selber teilzuhaben, es zu verändern, anzupassen, der sie erdet, der das widerspiegelt, wofür sie stehen, der den Mensch, der darin arbeitet, widerspiegelt, würde ich sagen.
Sehr cool. Jetzt sehen wir hier ein Baumhaus. Kurze Frage, wer von Ihnen hat in der Kindheit ein Baumhaus gebaut? Weil das sind doch recht viele und es gibt ja auch manche Eltern, wer hat für seine Kinder schon ein Baumhaus gebaut? Ja? Auch ein paar. Und was war, wenn man sich in die Situation des Kindes hineinversetzt, was war eigentlich dieses Großartige an diesem Baumhaus bauen? Also Oliver, du hast ja aufgezeigt, ja. Ja? Was war für dich als Kind das Großartige beim Baumhaus bauen?
Also Das Großartige beim Baumhaus bauen ist als Kind, was behält man davon in Erinnerung? Man behält ein vollkommen positiv überzeichnetes Bild von der Qualität und dem Komfort dieses Baumhauses, auch von der Regendichtigkeit dieses Baumhauses, weil man ist da ja nicht rauszukriegen gewesen als Kind. Und diese Idee davon, dass man als Kind einen Raum für sich hat, den man im Idealfall dann mit dem Papa, mit der Mama, mit den Eltern, mit Freunden oder sowas auch gemeinsam gebaut hat, bei dem man seine eigenen Ideen eingebracht hat und den man dann genießt als sein eigenes Reich, das ist etwas, was dem Baumhaus vollkommen eigen ist. Das gilt übrigens auch für Häuser aus Kartonschachteln und so weiter. Also das kann man durchaus auch in verschiedene Richtungen ziehen. Aber das ist dieses Gefühl, dass das der eigene Raum ist, den hat man sich geschaffen, da sind die eigenen Ideen umgesetzt. Das ist das, was wirklich hervorragend ist und ganz einzigartig davon.
Das, was ich in meiner Erinnerung noch abgespeichert habe beim Thema Baumhaus, ist dieses, wir machen das gemeinsam. Ich bin Teil von etwas. Also ich habe diesen partizipativen Anteil als Kind gehabt, mit meinem Vater gemeinsam dieses Haus zu bauen. Und das erleben wir auch in der Arbeitsweltgestaltung oder auch in der Organisationsgestaltung, Organisationsentwicklung, dass dieser partizipative Ansatz, sobald man anfängt, die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen auf diese Reise, dass der Erfolg und die Akzeptanz um ein Vielfaches höher ist, als wenn man etwas über die Menschen oder über die Köpfe der Menschen darüber hinweg entscheidet. Ja, und dieses Baumhaus steht auch für mich für das Thema Partizipation. Wie ist das aus der Praxis?
Ja, also die Partizipation ist, ich mache einen kurzen Exkurs nochmal, es erinnert mich ein bisschen an das Modell eines Architekturstudenten. Ich habe 10 Jahre auf der Angewandten unterrichtet, habe mit ganz vielen Studenten und Studierenden zu tun gehabt. Und es passiert ein Effekt, wenn ein Architekturstudent oder ein Studierender ein Modell baut, die beginnen sich in Anführungszeichen in ihren eigenen Entwurf zu verlieben. Und sobald etwas Kritisches gesagt wird, ist es ein persönlicher Angriff. Ich glaube, wer mit Architekten gearbeitet hat, es gibt viele in meiner Zunft, die das genau so sehen, ja, und etwa seit dem Jahr 2000, eigentlich ausgehend aus der holländischen Architekturkultur, gibt es ein System, das heißt Multiple Authorship. Das heißt, auch Laien werden vom Architekten ernst genommen. Das gab es übrigens vorher nicht. Ja? Also das ist tatsächlich, in der Architektur wurde das wirklich so gesagt. Ich sehe da Lachen. Es gibt wahrscheinlich den einen oder anderen oder die eine oder andere, die eine entsprechende Erfahrung gemacht hat mit Architekten, die dann an ihrer Idee festgeklebt haben und sich festgeklammert haben. Und dieses Multiple Authorship macht aber Projekte erfolgreich, weil nichts ist schlechter als Ergebnis, als ein Projekt, was keinen Nutzer hat, der es wertschätzt. Und das ist für mich wahnsinnig wichtig. Und in Projekten nehmen wir deswegen von der ersten Sekunde an, die nicht nur das Management des Unternehmens, sondern auch die Mitarbeiter in den Unternehmen mit und hören uns an, was die brauchen. Und oftmals merken wir als Externe, und manchmal müssen wir da sehr diplomatisch sein, das kann ich gar nicht so gut, die Divergenz zwischen dem, was die Wahrnehmung der Geschäftsleitung ist und die Wahrnehmung der Mitarbeiter ist. Ja, das ist ganz interessant, das ist dann eher euer Thema, ja, aber das ist das Ding, was wir irgendwie verheiraten müssen und daraus ein Projekt schaffen, mit dem sich alle identifizieren können.
Das ist ja durchaus, so wie du angesprochen hast, etwas, was wir auch jedes Mal beobachten, dieses Zusammenspiel aus, wir haben eine Vision, Führungskräfte müssen mitgenommen werden, Mitarbeitende dürfen mitgenommen werden, zu sagen, welchen Beitrag können die Mitarbeitenden leisten, auch innerhalb dieses Projektes, um am Ende des Tages aus diesem Projekt ein, es ist mein Projekt, es ist unser Projekt. Und ein Satz, der mir in dem Zusammenhang die letzten Wochen mehrmals über den Weg gelaufen ist, ist, das Büro der Zukunft wird zu einer Identitätstankstelle. Und ich finde das eigentlich ganz cool, einfach den Gedanken, ich komme wieder zurück ins Büro und ich werde dort wieder neu aufgetankt mit meinen Unternehmenswerten, mit dem, was mich mit dem Unternehmen verbindet. Ähnlich wie da bei dem Baumhaus zu sagen, was ist denn das, was mich dort drin verbindet? Ja, wo komme ich denn her, wo gehe ich hin? Dieses kleine Baumhaus war für meinen Bruder und für mich immer so ein bisschen so eine Rückzugsmöglichkeit. Weg von den Eltern, da sind wir Chefs. Da können wir tun und lassen in dem kleinen Rahmen halt, was wir wollen. Und das war dieses Stichwort, da können wir tun und lassen, was wir wollen. Es sind ja oftmals nicht diese großen Würfe, die zur ultimativen Veränderung führen, sondern manchmal sind es ja so die kleinen Dinge im Leben. Ja? Bevor du dann gleich sozusagen wieder den Ball aufnehmen darfst, wie ich angefangen habe bei Team Knester, das ist jetzt schon einige Zeit her, habe ich angefangen am Freitag, ja, mit Homeoffice war das Büro relativ schnell verwaist, also vielleicht kennt das ja die eine oder andere von euch, dass Mittwoch, Donnerstag, Freitag, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wenn Schnitzeltag ist, dann ist wieder hohe Belegschaft, ja, und Montag und Freitag, ja, ist das Büro leer, dann hat man die größten Einzelbüros, die man sich vorstellen kann. Ja, und ich habe gesagt, möchte ich gerne anders machen. Ich habe meine Kolleginnen und Kollegen eingeladen, ins Büro zu kommen. Und habe gesagt, passt, wir machen den Kipferlfreitag. Ja, ich nehme 3 Kipferl mit, weil mehr waren es am Anfang nicht. Die Woche drauf, es gibt schon wieder Kipferl. Sag ich, ja, muss ich dir meins geben, weil ich habe nur 3, 1 zu wenig. Und so sind nach und nach, zum Schluss bin ich, glaube ich, mit 2 Sackerl A10 Kipferl ins Büro angetanzt, weil auf einmal dieses Zugehörigkeitsgefühl, dieses Wir-Gefühl am Freitag durch dieses, wir stehen gemeinsam bei Croissant und beim Kipferl und bei der Kaffeemaschine zusammen. Das war nichts Großes. Es war nur was Kleines, hat sich aber irgendwie zu einem sehr angenehmen Ritual verfestigt und hat dieses Zusammengehörigkeitsgefühl noch einmal bestärkt. Also nur so viel zum Thema die kleinen Dinge, aber du hast noch ganz andere Themen, wie die kleinen Dinge groß werden.
Ja, aber es ist hier ein kleines Beispiel aus meiner Historie, ist etwas eine kleine kurze Idee gewesen. In meiner vorhergehenden Firma vor Team Gnester waren wir in der Singerstraße im 1. Bezirk und wir haben ein Büro gehabt, das keine Klimaanlage hatte. Etwa 13, 15 Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt. Und keine Klimaanlage bedeutet, da drin hat es 29, 30 Grad und die Mitarbeitenden kleben auf den Sesseln fest. Aber es ist wahnsinnig viel zu tun gewesen und wir haben echt einen Stress gehabt. Und ich war dann mittags am Schwedenplatz zum Mittagessen, geschäftlicher Termin. Und bin dann zurückgelaufen, habe mir gedacht, irgendwas kann ich denn da tun? Und bin beim Badeschiff vorbeigegangen. Und habe dann mal gefragt, was eben jetzt das kostet, wenn ich da einen Stapel Karten mitnehme. Die haben mir dann einen besonderen Preis gemacht. Habe ich den mitgenommen und habe diesen Zettel geschrieben. Ja. Habe den in Wirklichkeit auch wieder vorne auf dem Frontdesk gelegt. Die Mitarbeitenden konnten sich so eine Karte nehmen, ins Badeschiff in der Mittagspause gehen, baden und wieder zurückkommen. Das hat dazu geführt, dass 2 Wochen später ich auf Veranstaltungen angesprochen worden bin. Boah, ihr seid die, ihr habt für jeden Mitarbeiter eine Dauerkarte fürs Badeschiff. Das ist ja so cool. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Mitarbeitenden haben das rumerzählt. Die haben gesagt, oh, wir haben, das Büro zahlt uns das Badeschiff. Das war tatsächlich nie mehr als so ein Stapel. Es hat auch jetzt wirklich nicht so wahnsinnig viel gekostet. Es hat einen unglaublichen Impact gehabt. Einfach nur die Wahrnehmung, ich weiß, euch ist heiß. Ich weiß, ihr seid trotzdem da und arbeitet, zwar vor Corona, also kein Homeoffice, ja, ihr seid da und arbeitet. Die Architekten haben ja auch immer die großen Screens. Ich nehme das wahr und ich mache auch jetzt kein großes Aufhebens daraus. Also es ist einfach, es ist eine Geste gegenüber den Mitarbeitenden und es gibt keine Gegenverrechnung. Der sich das nicht nimmt, kriegt keine 5 Euro ersetzt oder sowas. Es gibt keinen Gerechtigkeitsgedanken dabei, es ist einfach da. Und das fand ich sehr schön. Und das ist tatsächlich öfters mal dann auch auf Veranstaltungen immer wieder mal auch gesagt worden. Seine kleine Geste hat nicht viel gekostet. Die Mitarbeiterzufriedenheit, sage ich jetzt mal, ist gefühlt um 100% raufgeschnalzt. Und solche kleine Gesten sind auch ein bisschen das, was abseits von einer Architektur und abseits von einem Innenraum und abseits von einer guten Möblierung etwas ist, was die Mitarbeiter wirklich motiviert. Und auch dazu bringt, positiv über das Unternehmen zu sprechen und auch zu sagen, die Identitätstankstelle, das ist das Unternehmen, was mich motiviert. Und man muss keine große Bank sein, die viele Sozialleistungen schaffen kann. Es reichen so kleine Dinge. Ja.
Jetzt bist du aber auch Berater für das Thema ESG. Ja, also das ist ja wesentlich einer deiner Steckenpferde. Und gerade in diesem Bereich ESG, also kurze Frage, welches Unternehmen beschäftigt sich nicht mit dem Thema Energieeffizienz? Okay, viele sind es nicht. Also das Thema Effizienz, Energieeffizienz, ökologisches Bauen, ökonomisches Bauen sind ja alltäglich oder dein alltäglicher Job. Ja. Und jetzt habt ihr ja auch die Erfahrung gemacht, dass dort kleine Veränderungen, deswegen auch vom Kleinen ins Große, was wären die großen Erfolge ohne die Kleinen, sagen, wenn du das, was du da jetzt im Kleinen gemacht hast, wenn du das aufs Große umlegst, was würdest du uns erzählen wollen? Weil du hast uns ein Bild mitgebracht, das heißt Space is Interior, das ist ja sozusagen für einen Architekten, das ist jetzt nicht klein.
Ja, also grundsätzlich im Sinne ESG geht es natürlich darum, was ist ein Unternehmen, was sollte ein Unternehmen machen im Sinne einer Ökonomie und einer ökologischen Betrachtung der eigenen Arbeitswelten. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass immer eine ökologische Betrachtung zu ganz großen Teilen auch eine ökonomische Betrachtung ist. Und wenn ich als Architekt sage, bin da auch ein bisschen hochnäsig, ja, ich sage sowas wie Space Eats Interior, weiß nicht, hat jemand schon mal diesen Innenraum gesehen dort? Das ist der Axel Springer Verlag in Berlin. Von Rem Koolhaas ist seitdem ich Architektur studieren wollte, ein Superstar der Architektur. Hat das Hedy Lamarr gemacht, was jetzt hier abgerissen wird. Aber ist einer der großen Architekten in Europa oder wahrscheinlich der bekannteste Architekt in Europa. Und er hat für den Axel Springer Verlag ein Gebäude gemacht, das hat so einen Einschnitt über ein Eck. Und da gibt es unten Terrassen mit Arbeitsplätzen. Da sieht man hier, das sind so Sonnenschirme, das ist ziemlich cool. Aber auch da oben, also die schiere Größe dieses Raumes ist so atemberaubend, dass ich sagen muss, das ist der Wahnsinn, ja, unglaublich. Also ein Architekt, wenn er gut ist, ist in der Lage, einen Raum zu bauen, der eigentlich alles, was Interior, alles, was Möblierung, Entschuldigung, wenn ich das sage, Maximilian, alles mit einer Geste so überspielen kann, dass man es gar nicht mehr wahrnimmt, weil wen interessiert das, welcher Tisch wo ist? Ja, das ist in dem Ding gar nicht da. Wobei es andersrum wiederum ist, wir sind in einer Welt, in der wir solche Dinge uns eigentlich gar nicht mehr leisten können. Weil dieses Gebäude zu betreiben, trotz aller Technik, und das ist technologisch sehr, sehr fortschrittlich, ist dieses Gebäude sicherlich wesentlich weniger ökologisch als ein entsprechendes Gebäude mit derselben Arbeitsplatzanzahl, was auch angenehm ist, wobei aber dann auch die Oberflächen, das Innen, auf eine andere Art und Weise gestaltet werden muss.
Jetzt ist es aber so, dass trotz der Größe des Gebäudes und wenn du sagst Space Eats Interior Design for Breakfast, ich ja nicht die ganze Zeit in solchen großen Gebäuden, wie soll ich sagen, arbeiten kann oder den Eindruck habe. Ja, das heißt, Interior Design und auch das Möblierung hat ganz viel mit mir, mit meinem Wohlbefinden im Unternehmen zu tun. Und gut, dass wir da ein, wie soll ich sagen, Bild ausgewählt haben, das tatsächlich herstellertaugliche Produkte auch repräsentiert.
Ja. Ja. Also das, wir sind hier bei der Ergo-Versicherung. Das ist in Erdberg in Wien. Das ist ein Gebäude aus dem Jahr, glaube ich, 2011, das mit relativ, sagen wir mal, beschränkten Mitteln gebaut wurde, was auch einige technische und Ausbauprobleme hatte. Das haben wir in den letzten 2 Jahren ziemlich durchgehend bis auf, glaube ich, ein Geschoss. Ah, das war noch mein erstes Projekt mit dir, da haben wir noch gemeinsam begonnen, da hast du noch beraten, dann hast du uns verlassen und ich musste es fertig machen. Wir haben das gemacht, aber das ist ein komplett gestripptes Gebäude aus dem Jahr 2011, was dann komplett umgebaut wurde. Und das Unternehmen hat dort eine extrem gute und vor allem ganzheitliche Reise in ein neues Büro gestartet, in dem sie nämlich glücklicherweise zum selben Zeitpunkt, wie unser Projekt begonnen hat, einen neuen Vorstand bekommen haben, der denselben Prozess schon mal in Kanada gemacht hatte und dann gesagt hat, okay, wir werden auf diesen Prozess ein starkes Augenmerk legen und der sich so reingefuchst hat, dass es für uns als Planer, als Berater, als Umsetzer eine große Freude war. Und das, man sieht das dem Raum an, was man aus so einem Gebäude aus dem Jahr 2011 mit relativ, sagen wir mal, vernünftigen Mitteln. Also die haben schon auch sehr gespart. Die haben jetzt nicht das Geld zum Fenster rausgeworfen und gesagt, das muss alles neu. Angefangen haben, diesen Raum zu gestalten. Und das, was für mich so wahnsinnig schön ist, wir haben eben diese Kombination aus Farbgestaltung, aus einer Möblierung, aus entsprechend angenehmen Oberflächen, aus Holz. Es gibt teilweise so Lederoberflächen da drin. Es gibt ganz viele Gemeinschaftsbereiche und. Und das ist das, was das Interior kann. Und das ist auch das, wofür ich dann auch leidenschaftlich brenne, wenn man in der Lage ist, so etwas wirklich in dieser Vielfalt zu liefern. Und das ist das auch der Gegenpol zu der Architektur, die mit der großen Geste etwas macht, bei dem alles andere untergeht. Der Mensch, der dann am Ende unten links steht, der muss trotzdem eine Umgebung haben, in der er sich wohlfühlt, in der all diese Faktoren dargestellt sind.
Jetzt hast du gesagt, das war unser erstes oder eins der ersten Projekte, die wir gemeinsam gemacht haben.
Eingefallen, gell?
Ja, das macht aber gar nichts, weil Der Vorstand oder der CEO, von dem du gesprochen hast, der hat gesagt, das ist nicht nur ein Raumprojekt, eigentlich ist es ein Kulturprojekt. Und wir leben ja, seit ich denken kann, von dem Zitat von Winston Churchill, zuerst prägt der Mensch die Stadt, danach prägt die Stadt den Menschen. Und das ist auf den Raum genauso unlebbar. Zuerst prägt der Mensch den Raum und danach prägt der Raum den Menschen. Also die Art und Weise, wie diese Zonierung ausschaut, wie die Zusammenarbeit ausschauen soll, ist maßgeblich auch von der Wegführung, von der verwendeten Möblierung, von der Wandstellung abhängig. Und zu sagen, für ihn war es wichtig, und das war das Spannende auch an dem Projekt zu sehen, wie das Thema Organisationsentwicklung und wie das Thema Raumentwicklung zusammen, also Hand in Hand geht. Und da wären wir wieder bei der eingangs erwähnten Helix, die in einem Zusammenarbeiten sich nachher dann zu etwas wirklich Großartigen ergibt. Und auch das Thema der Führungskräfteentwicklung war dort ein Thema, weil Führungskräfte sind unweigerlich davon betroffen, mit ihren Mitarbeitenden in diesen neuen Flächen nachher dann umzugehen. Die Kommunikation ändert sich, die Zusammenarbeit ändert sich, also es ändert sich sehr viel.
Also es gibt noch eine Sache, Maximilian, da musst du mir dann auch noch ein bisschen helfen oder mich zumindest nicht so sehr kritisieren. Eine Sache, die hier ist, dieses Gebäude hatte, soweit ich weiß, ungefähr 600 Mitarbeiter in dem Gebäude. Und nachdem wir fertig waren, haben sie ein Stockwerk anders gewidmet und im gesamten Gebäude 750 Mitarbeiter. Das heißt also, die haben dort, wie man unschwer aus dem Telefonbuch sehen kann, die DAS-Versicherung, die sie gekauft haben, mit eingegliedert und haben währenddessen wirklich 150 Mitarbeitende mehr ins Gebäude reingebracht und das vollkommen problemlos. Also wirklich vollkommen problemlos. Es ist nicht eng, es gibt keine Schreibtische, die irgendwie, oder niemand, der einen Schreibtisch oder einen Platz sucht und keinen findet, sondern es ist wirklich so, es ist mehr als genug Platz da, man kommt dort rein, es ist großzügig übrigens, falls jemand das besichtigen möchte, ich kann das gerne organisieren. Und das ist wirklich toll daran und das ist die Kombination aus dem ökologischen, weil wir weniger Platz pro Mitarbeitenden brauchen und dem ökonomischen Faktor, weil die natürlich eine komplette Immobilie haben abmieten können für 150 Mitarbeitende und das ist gar nicht so wenig. So, okay.
Ja, aber wo hast du jetzt die Erfahrung gemacht, auch im Rahmen dieses Projektes, wo das Thema Büro das Thema Organisation trifft?
Ja, das ist, wir haben immer diese Idee, dass in einem solchen Grundriss trifft sich irgendwie die Idee einer Organisation. Also wenn wir einen Grundriss malen in Workshops oder sowas, wo Mitarbeitende kommen oder Vorgesetzte, die sagen, und hier ist das HR und da ist das Accounting und da ist diese Abteilung, dann stellt sich das immer so dar, als wären das einzelne Inseln. Ja? Und diese einzelnen Inseln, und das ist hier ein relativ altes Projekt, das war ein Pilotprojekt für die Bank Austria, das ist das Campino. Das stellt sich immer so dar, als hätte dann jeder Bereich ein so ein Eck und würden die so separiert arbeiten. Und der Grundriss stellt diagrammatisch eigentlich die Organisationsstruktur dar mit einem gemeinsamen Raum in der Mitte, in dem dann ein Café und sagen wir mal, Kantine und Besprechungsräume und so weiter angeordnet sind. Und auf der einen Seite ist es so, das ist der erste Gedanke, den wir haben und das stimmt faktisch auch so, denn in diesen Gruppen verhalten sich die Menschen. Auf der anderen Seite gibt es genau den Gegenpol. Die Menschen wollen sich aber nicht ausschließlich so verhalten und es soll eigentlich auch anders sein. Nur das, was daran ist, ist, wir kämpfen hier gegen eine Kultur. Was glauben Sie, wie lange diese Kulturräume zuzuordnen zu Funktionen, zu Tätigkeiten und sowas? Glauben Sie, wie alt diese Kultur ist? Seit der Steinzeit. Das ist eine weit vorgegriffene Zeit. Ich wüsste jetzt nicht, ich kann es jetzt nicht sagen, aber wahrscheinlich, möglicherweise ist es so. Aber wann kommt so die erste wirkliche räumliche Aufteilung von Arbeit, Leben und so weiter und so weiter? Wirklich, dass es Orte gibt, wo genau einzelne Dinge stattfinden, die zugeordnet sind. Römerzeit ist sehr gut. Ich glaube, da gibt es sicherlich einige Sachen. Als Schema ist eines der frühesten Dinge, die ich gefunden habe. Ist das hier, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist, du kannst gleich nächste drücken. Ja. Das ist der St. Galler Klosterplan. Das ist übrigens etwas, was ich seit meinem Studium verfolgt, was mich unglaublich fasziniert. Am Kloster Reichenau im Jahr 825 ist das offenbar erstellt worden. Ist also dieses Jahr 1200 Jahre alt. Ist etwas ein Plan, der erstellt worden ist im Kloster Reichenau, der dann auf die andere Seite vom Bodensee gebracht worden ist, vermutlich mit dem Boot, um dort eine Anleitung zu geben, wie ein Benediktinerkloster funktioniert. Und diese Funktion des Benediktinerklosters ist über einen Grundriss kommuniziert worden. Es gibt kein Kloster, was so aufgebaut ist. Aber es funktionieren alle Kloster nach einem Schema, das eine Abwandlung davon ist. Und das ist das, das ist hier, wenn wir jetzt von tätigkeitsbasierten Arbeiten sprechen und von Orten, denen Tätigkeiten zugeordnet werden, ja, im Gegensatz zu früher, wo ein Schreibtisch ein omnifunktionales Objekt war. Alle Arbeiten finden am Schreibtisch statt, man verlässt den Arbeitsplatz nicht, an dem man sitzt. Ja, ist jetzt tätigkeitsbasiertes Arbeiten, das heißt, ich habe fokussiertes Arbeiten, ich habe Teamwork, ich habe Kurzbesprechungen, ich habe irgendeinen Ort, wo ich mich zurückziehen kann. All diese Sachen, natürlich sind alle Personen, die sich in diesem Kloster, also weltliche und geistliche Personen, die sich hier aufgehalten haben, sind zu ihren Arbeiten, zu den Orten entsprechend auch gegangen und man konnte diese Wege auch dann darstellen, also auch mehrfach am Tag unterschiedliche Orte. Ja, und das hat mich sehr fasziniert und ist auch ein bisschen ein Grund, warum ich diese Organisationen, die sich in Grundrissen von Gebäuden widerspiegeln und jedes Unternehmen ist einzigartig, sehr, sehr viel darüber lernt, wie die funktionieren. Und wir sind gerade mit der UNO am Machen. Da lernt man dann noch, wie das dann funktioniert, wenn das so ein bisschen so ein Turm zu Babel ist, wenn alle nämlich unterschiedliche Kulturen und Sprachen und so weiter haben und alle von einer anderen Einheit gesteuert werden, nämlich international. Da wird es nämlich dann wirklich komplex und das ist ganz, ganz interessant.
Wie kommen wir jetzt von der Kirche zu den kleinen Dingen, die Großes bewegen?
Wir haben bei uns, ich habe es gesagt, den Schreibtisch als eigentlich die Ureinheit des Arbeitens. Ja, wir sind natürlich auch, wie heißt das, Skriptorium im Kloster, da wurde geschrieben, man kennt das aus der Name der Rose, wo die dann alle da sitzen und der hat dann ein Vergrößerungsglas und dann laufen sie da durch mit dem Sean Connery, es ist ziemlich cool. Und diese Schreibtische, aus denen hat sich das entwickelt und die Uffizien dann in der Renaissance und wir haben den Schreibtisch, der war bis vor 15, 20 Jahren der Ort, an dem jegliche Arbeit stattgefunden hat. Ja. Und es hat sich wahnsinnig viel geändert und wir haben in den letzten Jahren, mit 2021, als ich bei Team Gnester begonnen habe, haben wir angefangen, das, was Team Gnester schon seit sehr lange gemacht hat, also ungefähr seit 2008 zumindest, weiß ich seitdem, nämlich eine Statistik zu machen und eine Umfrage zu der Nutzung von Büros. Ich habe sie hier dabei, wer möchte, ich kann sie auch gerne nachher austeilen, zur Nutzung von Büros. Und zwar nämlich, wie viel Platz brauchen wir, wie wird denn gearbeitet, wann ist wer da, wie viele Menschen sind da, wie wird kommuniziert, was gibt es für Zukunftstrends. Und das ist eine Umfrage, die ist jetzt dieses Jahr zum fünften Mal erschienen. Wenn du auf die nächste Seite gehst, genau. Und wir sind dort jetzt mittlerweile wirklich, wirklich groß geworden. Ja. Das repräsentiert die Umfrage von 125.000 Mitarbeitern, ein bisschen mehr als 3 Millionen Bruttoquadratmeter und 98.000 oder knapp 99.000 Arbeitsplätze. Man sieht schon, Mitarbeitende, Arbeitsplätze, gibt es eine Divergenz. Das heißt, viele von den Teilnehmern machen schon Workplace Sharing. Also zumindest die Großen machen es. Etwa 60-70% der Teilnehmenden machen Workplace Sharing. Das gibt uns sehr, sehr, sehr gute Daten. Und wenn wir jetzt den Begriff Workplace mal anschauen, was ist das? Workplaces sind aus unserer Sicht Büroarbeitsplätze. Ja, das betrifft ca. 52% der Beschäftigten in Österreich, 2,25 Millionen Menschen und 460.000 Menschen in Wien, die in diesen Bereichen oder in einem solchen Umfeld arbeiten. 460.000 Menschen, die in irgendeiner Art und Weise irgendwo einen Schreibtisch haben, nämlich also in einem Unternehmen, nicht daheim, der Homeoffice-Schreibtisch, sondern in einem Unternehmen. Ja. Und ich mag kurz fragen, noch bevor wir jetzt, achso, du kannst das nächste Ding auch schon einblenden. So, ich sage jetzt mal zwischen diesen Varianten hier, Mietfläche pro Mitarbeitenden, was glauben Sie, wo wir uns bewegen in Österreich? In Deutschland übrigens auch, Deutschland ist marginal kleiner. Also da ist alles, also wenn Sie ein Büro für 100 Mitarbeitende mieten und Sie haben 17,6, ja, dann haben Sie 1760 Quadratmeter Mietfläche. Da ist dann alles dabei. Natürlich, wenn Sie ein Konferenzcenter nebenbei haben, das muss man dann abziehen, das muss man bereinigen. 19,8, okay, da sind wir jetzt eher auf der höheren Seite. Also ich bin jetzt, ich sage mal, wir haben aus der Statistik, haben wir das eine oder andere Ministerium rausnehmen müssen. Die haben ein bisschen verfälscht. Aber trotzdem sind wir bei 19,8. Und was glauben Sie denn, wie viel wir wirklich brauchen? Also von dem, was wir wissen, was hier so gar nicht mal so Superperformer oder sowas, sondern was braucht eine Ergo, was braucht eine erste Bank, wo liegen die, was glauben Sie? Also ich gehe mal davon aus, dass die erste Bank des Erdgeschoss mit den großen Zugangsbereichen nicht dazu gezählt hat in unserer Statistik, aber Sie haben nicht weitaus mehr. Wir haben ein Unternehmen, das liegt bei 2,2 Quadratmeter. Die arbeiten aber fast ausschließlich im Homeoffice. Das ist ein Digital Risk Assessment Unternehmen in München mit 200 Mitarbeitern. Die haben eigentlich kein Büro mehr. Also das ist so das Extreme. Aber es gibt Unternehmen in Österreich, die haben 5,6 Quadratmeter, große Technologieunternehmen, die haben eine hohe Desk-Sharing-Rate. Also das ist so das untere Ende, 6 Quadratmeter, da ist man schon absoluter Primus in dem Bereich. Ja. Aber wenn wir jetzt mal von einem Durchschnitt gehen, etwa 0,8 bis 0,7 Sharing, also 7 Arbeitsplätze oder 8 Schreibtische pro 10 Mitarbeiter. Und dann schauen, wie arbeiten die, haben die alle anderen zusätzlichen Flächen? Und wenn wir sagen können, okay, da kann man gut arbeiten, da ist alles da, dann sind wir bei ca. 14 Quadratmetern. Und wir haben aber einen Bestand von 19,8. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was mich ein bisschen stresst in meinem Arbeitsleben, weil ich auch manchmal mir den Mund fusselig rede und versuche auch da Überzeugungsarbeit zu leisten. Ja. Man sieht hier, 77% der Befragten sehen eine Möglichkeit zur Flächenreduktion. Ja, ich glaube, das sind wahrscheinlich sogar mehr und die Möglichkeiten sind auch größer, als diese Personen das einschätzen. Ja. Aber wenn wir jetzt mal schauen, was wir da haben, also wir haben einen Platzbedarf von 14 Quadratmetern. Ja. Wenn wir 0,8 bei 50% der Mitarbeiter machen, das ist ein statistischer Wert, den können wir hochrechnen. Wir haben jetzt einen Platzverbrauch von 19,7, 19,8, das ist ein Rundungsfehler. Wir haben ein Einsparungspotenzial von knapp 30% der Bürofläche. Ja, knapp 30%. Ja, und da ist jetzt die Frage, 30%, ist das viel, ist das wenig? Ja, nur die Hälfte davon, also 15%, wäre auch schon eine riesige Menge. Denn wenn wir uns anschauen, was wir haben, wie viel Fläche Büros am Beispiel von Wien brauchen. Ja, Wien hat aktuell 11 Millionen Quadratmeter Bürofläche. Das gibt Statistik Austria, das ist sehr, sehr gut ausgearbeitet. 30% entsprechen 3,3 Millionen Quadratmeter, die möglicherweise nicht entweder als Neubau benötigt werden. Ja, Nachhaltigkeit, etwas, was man neu bauen muss, ist immer quasi eine Hypothek in die Zukunft. Ja, oder auch einfach etwas, was in irgendeiner Art und Weise frei werden kann für andere Nutzungen. Und 3,3 Millionen Quadratmeter entsprechen ungefähr hier dieser linken Seite des Praters. Also dieser Bereich hier, ja, Luftbild, Google Earth, dieser Bereich hier ist etwa das, was wir freikriegen würden, wenn wir nur auf die Fläche verzichten würden, die wir eh nicht brauchen. Das finde ich ziemlich brutal. Und wenn man jetzt die modernen Büroflächen, also moderne Büroflächen, das kann man gut sehen, alle Büroflächen umfasst alles, was hier ist. Moderne Büroflächen wären hier mit dem Austro-Tower und so weiter, also alles, was Neubauflächen sind, womit die man flexibel ausbauen kann. Das sind etwa 6 Millionen Quadratmeter Büroflächen, das sind 1,8 Millionen Einsparungspotenzial. Warum habe ich das getrennt? Alle Flächen und moderne Flächen. Weil natürlich das Argument ist, ja, und ich habe vorhin ein bisschen den Scherz gemacht, ich habe ein paar Ministerien rausgenommen aus der Rechnung, weil die viel zu viel Fläche haben, aber die haben auch Immobilien, die 6 Meter breite Gänge haben. Also da kann man jetzt auch niemandem wirklich einen Vorwurf machen, weil wenn wir die mitzählen, verfälscht das alles. Also ein Gebäude wie hier unten in diesen Altbaugebäuden, Altbaubereichen, die haben einen höheren Flächenverbrauch und das ist nicht immer fair, dann drüber zu gehen, aber diese Dinger hier, wenn die mit 13, 12 Quadratmeter auskommen, dann sind sie ganz normal belegt. Ja. Wir haben jetzt bei Neubauten mit der BIK und mit der ARE öfters mal beraten bei der Optimierung von Gebäuden, die noch in der Genehmigungsphase sind. Und das ist ein ganz, ganz schönes Ding. Und da kann ich, glaube ich, sehr positiv sagen, es gibt dieses Seestadtkrokodil. Hat jemand von dem schon mal gehört? In der Seestadt gibt es ein neues Gebäude von der Aare. Die haben sich an uns gewandt und gesagt, bitte könnt ihr uns helfen bei der Optimierung des Gebäudes. Und das Gebäude war schon sehr anständig geplant, aber wenn wir das belegt haben, standen uns ein paar Stützerl im Weg. Die haben um 30 oder 40 Zentimeter verschoben werden müssen. Das sind so kleine Dinge. Und auf einmal sind wir von 14,5 Quadratmeter pro Mitarbeiter auf 12,6 runtergekommen. Ja, also da gibt es ganz viel, was auch über die Schichtung der einzelnen Stockwerke, über die Multiplikation gemacht werden kann. Die Architekten haben ganz oft, also in dem Entwurf gehen die vom Großen ins Kleine, die haben gar nicht die Möglichkeit, das so zu überprüfen. Die haben auch nicht das Know-how dazu. Die kennen die Arbeitsstättenrichtlinien nur grob, also das ist die Ö-Normen auch nur grob. Da ist es schon ein Spezialding, aber es gibt mittlerweile ein Bewusstsein dafür, möchte ich sagen. Und das ist auch sehr, sehr gut. Bei den Büros die 30%, ich habe da einfach ein Beispiel rausgerechnet. Das finde ich ganz schön. Wenn man sich mit dieser riesigen Excel-Tabelle, die diese Umfrage ist, befasst, denkt man sich auch immer, was bedeuten die Zahlen. Ja, in Deutschland, das kriegt man von der DENA, die Daten. Deutschland brauchen Büros ca. 65 Terawattstunden Energie. Das ist jetzt mal zusammengenommen, alles was Heizwärme und Stromverbrauch und so weiter ist. 30% sind 20 Terawattstunden Energie, sogar 21,3. Ja, und 20 Terawattstunden im Vergleich. Der jährliche Stromverbrauch von Wien sind 6 Terawattstunden. Das heißt, das wird ein bisschen mehr als dreieinhalb Mal reingehen. Ja. 20 Terawattstunden sind das 3,3-fache. Und ein großes Atomkraftwerk produziert 10 Terawattstunden im Jahr. Das heißt also, wenn wir das jetzt mal nur mal hochrechnen und jetzt mal sagen, liebe Nachbarn in Deutschland, jetzt seid ihr mal ein bisschen motiviert und fangt da mal an, eure Büroflächen zu reduzieren, dann hat man das Einsparungspotenzial von 2 großen Atomkraftwerken. Also dann ist der Atomausstieg auch gar nicht mehr so schwer, weil man die Energie nämlich entsprechend nicht mehr braucht. Und natürlich ist das alles komplizierter und es ist alles nicht ganz so einfach umsetzbar. Aber auf der anderen Seite liegen diese 2 Atomkraftwerke am anderen Ende der statistischen Rechnung, ob wir den Schreibtisch brauchen oder nicht. Und das ist das Kleine, das, was ich gesagt habe, die kleinen Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass sie große Veränderungen machen.
Ja, vielen lieben Dank für die Erläuterungen. Ich finde das total faszinierend. Mit einer kleinen Einsparung kann ich am Ende des Tages Großes bewirken oder erwirken, auch im Thema von Energieeffizienz oder von ökologischen Bauen oder Bewirtschaften. Und wir merken an dem Beispiel der Ergo-Versicherung, dass Einsparung von Fläche nicht unbedingt heißt Einsparung an Arbeitsqualität im Miteinander. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich, dass es keinen unmittelbaren Zusammenhang gibt von, wie können wir gut zusammenarbeiten und wie viel Fläche brauchen wir tatsächlich, weil auf die gleiche Fläche auf einmal mehr Menschen gehen. Vielen lieben Dank, lieber Dankeschön. Oliver.